Dass die Schere zwischen Arm und Reich auch bei uns in Deutschland immer weiter auseinandergeht, das hören wir ja schon seit langem immer wieder mal. Nach dem Motto, ja, die Reichen werden eben immer reicher, die Armen immer ärmer. Das Bewusstsein darüber hat bisher allerdings nicht wirklich geholfen, diesen unheilvollen Trend umzudrehen, beklagt der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge. Er beobachtet, dass die sozialen Unterschiede sogar noch weiter zunehmen und sieht gar den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Gefahr. Jetzt ist Christoph Butterwegge hier ins Domradiostudio gekommen. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, danke schön.
Die zerrissene Republik, so haben Sie Ihr neues Buch über die wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland genannt. Zwischen wem verläuft denn der Riss oder sind es gar viele Risse?
Ja, es sind sicher viele Risse. Das drückt sich im Untertitel aus. Wirtschaftlich klafft eine riesige Lücke natürlich zwischen denjenigen, die zum Teil unvorstellbaren Reichtum angehäuft haben. Wenn ich denke, der reichste Mann der Republik, Dieter Schwarz als Eigentümer von Lidl und von Kaufland mit einem Privatvermögen von 41,5 Milliarden Euro und auf der anderen Seite 41.000 Obdachlose und 678.000 Wohnungslose nach den neuesten Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das ist ein riesiges Feld und dazwischen gibt es natürlich auch wohlständige Menschen, so wie mich, denen es eigentlich relativ gut geht, aber bei der Mittelschicht breitet sich dann auch manchmal die Angst aus vor dem sozialen Abstieg. Und dieser Riss, der äußert sich nicht nur im Vermögen, im Einkommen, im Eigentum oder Nicht-Eigentum, sondern er äußert sich natürlich auch in anderen Lebensbereichen, im Bereich der Bildung, die ich behandle, im Bereich der Gesundheit, des Wohnens, was immer wichtiger wird. Und so kann man schon sagen, dass dieser Riss, den ich da durch die Republik sich ziehen sehe, dass der in ganz unterschiedlichen Feldern zum Tragen kommt, auch im Bereich der Politik, weil politische Ungleichheit, damit meine ich, dass sich die Ärmeren gar nicht mehr beteiligen an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, kaum noch zur Wahl gehen. Oder, das ist vielleicht auch eher bei der unteren Mittelschicht der Fall, dann ihr Heil bei der AfD suchen.
Damit haben Sie meine zweite Frage schon beantwortet. Ich wollte wissen, warum die Demokratie das so schlecht verträgt, wenn die sozialen Unterschiede so groß werden.
Ja, unsere repräsentative Demokratie beruht ja auf der Vorstellung, dass alle Bevölkerungsschichten gemeinsam über die Zukunft der Gesellschaft entscheiden. Und das tun nicht, indem sie selber politisch Entscheidungen treffen oder die Weichen stellen, das tun andere, sondern indem sie Abgeordnete, Repräsentantinnen und Repräsentanten wählen. Und wenn ein wachsender Teil der Bevölkerung davon Abstand nimmt, also im Grunde aufgrund der Tatsache, dass man enttäuscht ist über die etablierten Parteien und deren Politik, weil man nicht mehr glaubt, was politisch bewegen oder bewirken zu können, sich gar nicht mehr an Wahlen beteiligt, dann führt sich im Grunde diese repräsentative Demokratie, die wir haben, selbst ad absurdum.
Tatsächlich ist ja dieses Auseinanderdriften regelmäßig Thema öffentlicher Diskussion. Es ist auch nicht so, dass Politiker gar nichts versuchen würden, um gegenzusteuern. Stichwort vielleicht Mindestlohn oder Grundrente. Warum bringt das offenbar so wenig?
Ja, beim Mindestlohn glaube ich, dass er deutlich zu niedrig ist. Er ist der niedrigste in ganz Westeuropa mit 9,35 Euro. Das reicht nicht aus, selbst bei Vollzeiterwerbstätigkeit, um davon ohne in Armut zu geraten leben zu können. Und bei der Grundrente ist es so, wenn man da genauer hinguckt, dass damit auch Altersarmut im Grunde nicht zu bekämpfen ist und auch ein Leben in Würde im Alter nicht möglich ist, weil wenn die Große Koalition gerade mal bis maximal 1,5 Milliarden Euro im Jahr für die Grundrente bereitstellt, dann sieht man, dass da von 1,5 Millionen Menschen, die als Geringverdiener keine Rentenanwartschaften haben aufbauen können, die über die staatliche Grundsicherung im Alter hinausgeht, dass die gerade mal im Durchschnitt 80 Euro dazu bekommen zu ihrem sehr geringen Rentenanspruch. Und dass sie dann im Bundesdurchschnitt mit etwa 880 Euro dastehen, das ist also circa 10% mehr, wie es auch im Koalitionsvertrag steht, als die Grundsicherung. Aber davon in Köln oder Düsseldorf oder Stuttgart oder München noch eine Wohnung dann mieten zu müssen, selbst wenn es dann da beim Wohngeld Freibeträge gibt, ich finde, das zeigt eigentlich, dass die politisch Verantwortlichen dieses Problem der wachsenden sozialen Ungleichheit mit der Armut als dem der schlimmsten Ausprägung dieser Ungleichheit nicht wirklich ernst nehmen. Übrigens hat die Große Koalition 10 Milliarden Euro in einen Investitionsfonds gesteckt für Zukunftstechnologien, wovon hauptsächlich dann Unternehmen profitieren, als Kompensation für die Grundrente. Da sieht man, dass die Ungleichheit im Grunde vergrößert wird durch die Politik, auch wenn man den Solidaritätszuschlag abschafft oder zum größten Teil abschafft, macht man das Gleiche. Man lässt eigentlich zu, dass sich auf diese Art und Weise die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft.
Sie haben das gerade schon angedeutet, die Rechtspopulisten, die schlagen unterdessen Profit aus der Diskussion. Wie würden Sie die Haltung der AfD zum Arm-Reich-Gefälle auf den Punkt bringen?
Also die AfD bezeichnet sich selbst in Worten ihres Partei- und Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland als Partei der kleinen Leute. In Wirklichkeit ist sie, wenn man genauer hinguckt, die Partei des großen Geldes. Nicht nur in Bezug auf Parteispenden. Da kommen ja zum Teil Millionensummen aus dem Nicht-EU-Ausland, aus dunklen Quellen. Aber auch in der Politik, nehmen wir mal solche Felder wie die Sozialpolitik, die Steuerpolitik, die Arbeitsmarktpolitik. Also die AfD will zum Beispiel alle Steuern abschaffen, die nur Reiche zahlen. Die Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer. Kein Hartz-IV-Bezieher hat Angst, dass er jemals Vermögensteuer zahlen muss oder Erbschaftssteuer, seine Nachkommen. Sondern da sieht man, dass im Grunde deutlich eine neoliberale oder wirtschaftsliberale Politik gemacht wird im Interesse von eher Privilegierten. Aber man stellt sich natürlich da und inszeniert sich als eine Partei, die auftritt wie ein Robin Hood und etwas für die Armen oder Schlechtergestellten tut.
Überall auf der Welt sind extreme soziale Unterschiede die Ursache für Konflikte und Flucht. Und auch im eigentlich doch so reichen Deutschland nimmt die Ungleichheit zu. Eine Ungleichheit, die nicht nur sozialer, sondern auch wirtschaftlicher und politischer Natur ist. Woher das kommt, wohin es führt und wie es anders sein könnte, damit beschäftigt sich Christoph Butterwegge in seinem Buch Die zerrissene Republik. Und einiges davon greifen wir heute hier auf. Herr Butterwegge, Sie beobachten in Deutschland eine Amerikanisierung der Verhältnisse. Woran machen Sie das genau fest?
Naja, mit der US-Amerikanisierung des Arbeitsmarktes, sprich Lockerung des Kündigungsschutzes, Liberalisierung der Leiharbeit, Einführung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, also von Mini- und Midi-Jobs, hat man, was jetzt die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder angeht, mit der Agenda 2010-Politik im Grunde den Boden bereitet für eine weitere Spaltung der Gesellschaft und die US-Amerikanisierung des Sozialstaates, so nenne ich es. Das, was mit Hartz IV geschehen ist, die soziale Sicherung sowohl zu verringern als auch zu binden an Gegenleistungen derjenigen, die durch staatliche Transferleistungen unterstützt werden. Diese US-Amerikanisierung trägt natürlich auch dazu bei, dass sich die Gesellschaft weiter spaltet. Und dann verfolge ich in dem Buch das weiter, was denn die Auswirkungen einer solchen Politik sind. Und dann stelle ich fest, es gibt eine US-Amerikanisierung der Sozialstruktur. Unsere Gesellschaft spaltet sich stärker in Arm und Reich. Es gibt, wenn man das an den Vermögen festmacht, was ich für einzig zutreffend halte in Bezug auf den Reichtum, dann gibt es bei uns eine fast gleich große Vermögenskonzentration bei den, ich nenne sie nicht Superreichen, sondern Hyperreichen, weil mein kleiner vierjähriger Sohn, der nachts noch lebendiger ist als tagsüber, wird auch nicht superaktiv, sondern hyperaktiv genannt. Diese Hyperreichen konzentrieren den Reichtum genauso wie das bei den Multimilliardären in den USA ist. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sagt, dass die 45 reichsten Familien in Deutschland so viel Vermögen haben wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen zusammen. Daran sieht man, dass die Ungleichheit, was das Vermögen angeht, fast jetzt schon den Stand der USA erreicht hat. Und was ich auch beobachte, ist eine US-Amerikanisierung der Stadtentwicklung. In den Großstädten fallen die Viertel auseinander. Wir haben auf der einen Seite sicher noch nicht so ausgeprägt wie in den USA, das will ich gerne zugeben. Aber auch bei uns gibt es schon Gated Communities, also Luxusquartiere, wo sich die Reichen und ganz Reichen hinter hohen Mauern verschanzen und von privaten Sicherheitsdiensten bewachen lassen, auf der einen Seite, und Elendsquartiere, abgehängte Viertel auf der anderen Seite. Und das, denke ich, ist auch eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Genauso wie das, was sich die US-Amerikanisierung des sozialen Klimas und der politischen Kultur in Deutschland nenne. Dass nämlich die Solidarität abnimmt und dass auf der anderen Seite dann eher Ellenbogenmentalität sich ausbreitet. Man macht sich lustig über die Harzer in den Privatsendern, in den Boulevardblättern. Da werden sie verhöhnt als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer. Das ist für mich so eine Verschärfung des sozialen Klimas. Und auch das ist zu beobachten seit der Agenda 2010. Und ich glaube insofern, dass es sicher keine Deckungsgleichheit gibt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Aber es gibt die Tendenz, dass wir uns in Richtung der Vereinigten Staaten in vielerlei Hinsicht in der Gesellschaft entwickeln.
Was Sie da sagen, das klingt alles ziemlich furchtbar. Machen Sie überhaupt auch positive Entwicklungen aus?
Naja, es gibt natürlich immer Gegenbewegungen. Also wenn man sich anguckt, wie junge Menschen sich jetzt in Bezug auf das Klima engagieren, übrigens für mich auch etwas, was zu tun hat mit der Ungleichheit, die Art und Weise, wie wir produzieren und wie der Reichtum dann privat angeeignet wird, führt natürlich dazu, dass die Umwelt stärker zerstört wird, als wenn man eine Wirtschaftsweise hätte, die gemeinwohlorientiert ist. Und insofern gibt es Ansätze für Gegenwehr, dass junge Menschen in großer Zahl auf die Straße gehen, Klimastreiks machen und anderes mehr. Aber insgesamt ist mein Bild kein sehr schönes. Ich halte es da mit Antonio Gramsci, einem italienischen Marxisten, der gesagt hat, er sei Pessimist des Verstandes und Optimist des Herzens. Und so geht mir das auch. Meine Analyse ist eher dunkel, aber Sie merken ja, dass ich engagiert bin, dass ich versuche, es zu ändern. Und das tue ich deshalb, weil ich es für möglich halte.
Vor dem Hintergrund all dessen, wo sehen Sie da die Rolle der Kirchen?
Also Kirchen, auch Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, globalisierungskritische Netzwerke wie ATTAC, die sind ganz wichtig, um die politisch Verantwortlichen auf dieses Problem hinzuweisen und Druck zu entfalten, damit sich etwas verändert, zu mehr ökonomischer, sozialer und politischer Gleichheit im Land. Und die Kirchen haben, glaube ich, mit dem gemeinsamen Wort 1997 ganz wichtig Verantwortung in dieser Hinsicht übernommen. Danach ist genauso wie bei den Gewerkschaften aus meiner Sicht dieses Problem auch etwas zurückgetreten. Aber ich behandle in dem Buch auch das war ja etwa zur gleichen Zeit, neben Thomas Pikettys Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« auch Papst Franziskus, der mit seiner ersten Enzyklika das Problem der Ungleichheit in den Mittelpunkt gerückt hat. Und damals war, das ist ja erst wenige Jahre her, aber damals war eigentlich das einzige Mal in der Entwicklung der Bundesrepublik dieses Problem wirklich im Fokus der Öffentlichkeit. Also Ungleichheit wurde breit diskutiert und die Kirchen haben für mich die Verantwortung, dieses Thema auch im öffentlichen Bewusstsein zu halten.
Ganz kurz, uns läuft die Zeit weg, aber glauben Sie, dass die katholische Kirche aktuell, so wie es ist, nach Missbrauchsskandal und Co. mit ihrem schwer angekratzten Image überhaupt noch das Gewicht hat in diesen Diskussionen?
Naja, man muss wieder dahin kommen. Ich glaube, dass der Missbrauchsskandal jetzt alles zudeckt. Aber sich jetzt davon erdrücken zu lassen, das wäre für die katholische Kirche sicherlich das Falsche. Man muss deutlich machen, dass dieser Skandal überwunden wird und dass dann auch wieder andere Themen in der entsprechenden Verantwortung liegen.
Das sagt der Armutsforscher Christoph Butterwege. Und wenn Sie seine Thesen zum Thema Ungleichheit in Deutschland interessieren, gerade ist sein neues Buch bei Bels Juventa erschienen, der Titel »Die zerrissene Republik«. Und ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.